Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, der Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder hier eingeschaltet hast zu diesem wundervollen Interview, was wir heute im Podcast haben. Und es ist tatsächlich die Ilan, die hat mich angeschrieben, weil sie ein Buch geschrieben hat und das war schon Anfang des letzten Jahres. Und ich habe dann gesagt, bitte schick mir doch dein Buch einmal zu, ich finde das Thema ganz, ganz spannend. War aber auch so ein bisschen das Thema Sexualität im Podcast. Habe mich vielleicht auch erstmal gar nicht so richtig getraut und wollte da erstmal reinschnuppern. Und ich habe dieses Buch gelesen, ich glaube, ich habe es ein bisschen beiseite gepackt und ich habe es dann tatsächlich im Sommer gelesen und ich fand es so bereichernd, ich fand es so schön geschrieben und auf eine Art und Weise, eine Herangehensweise, wie ich nie im Leben, im Traum darauf gekommen wäre, so über unsere Sexualität zu denken oder daran zu gehen. Und ich hatte sehr viele Aha-Momente auch in diesem Buch. Deswegen war für mich schnell klar, die Ilan muss unbedingt in meinen Podcast kommen, weil wir müssen darüber sprechen, weil ja so viel angestaute Blockaden, Emotionen rund um die Sexualität tatsächlich da sind in unserem Leben. Und wir einfach so oft denken, ich bin falsch, meine Bedürfnisse sind nicht richtig und wir schämen uns, wir trauen uns nicht, wir fühlen uns einfach unzufrieden und sind da vielleicht auch frustriert und wissen es manchmal gar nicht so wirklich und ja, haben keine Lust und denken, alles ist normal oder wir sind nicht normal. Es ist einfach so ein Kuddelmuddel teilweise, finde ich, was rund um die Sexualität, ob die weibliche oder auch die männliche oder einfach allgemein, es ist so viel, was wir, glaube ich, auflösen dürfen, was wir heilen dürfen. Und deswegen ist auch dieses Gespräch mit Ilan total heilsam. Und ja, ich möchte gar nicht so lange drum herum reden, sondern dir einfach ja ganz viel Freude bei diesem Gespräch wünschen und ganz viele Aha-Momente und ja, ganz viel Freude. Ilan, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Und wir haben es lange versucht. Wir haben den Termin öfters verschoben, mal von deiner Seite, ganz viel von meiner Seite, weil irgendwie ist mir aufgefallen, und immer klappt nicht ganz. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft und ich freue mich. Und ich habe auch schon dein Buch ganz, ganz lange und freue mich, dass du heute einfach hier bist. Und
Danke für die Einladung, Julia. Das hat mich total gefreut.
Bevor wir richtig loslegen, frage ich immer meine Gäste, was hattest du denn heute zum Frühstück?
Ich hatte heute zum Frühstück ein kräftiges Frühstück. Ich esse normalerweise süßes Frühstück, aber ich habe heute kräftig gegessen und ich habe mir eine Gemüsepfanne gemacht, eine ayurvedisch inspirierte Gemüsepfanne.
Okay.
Und die war so gut und vor allem so nährend und so beruhigend, dass ich dachte, ui, so für den Winter wird das vielleicht mein Frühstück. Ich habe sehr lange irgendwie so, ja, Lifestyle-Frühstück und Müsli und Smoothie und so. Und jetzt dachte ich, glaube, mir ist zu kalt. Ich brauche irgendwie was Erdendes. Also genau, das lerne ich diesen Herbst viel, mich zu erden und zu nähren auf allen
Ebenen. Okay, ja, spannend. Was war da drin in deiner Gemüsepfanne?
Brokkoli und Zucchini und Aubergine. Und dann noch Rosinen. Also Rosinen und Ghee und Gewürzmischungen, die machen es dann ayurvedisch.
Ja, genau. Ist ja zum Frühstück, kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich erstmal eine Umstellung, wenn man auch die ganze Zeit süß isst. Und also ich bin auch so ein Mensch, es hört sich so nach Mittag oder Abendbrot an. Frühstück ist bei mir auch immer so Smoothie, Porridge, irgendwie in die süße Richtung. Aber spannend.
Ja, das Wärmende. Und das Wärmende und was ich sehr... Was mich sehr interessiert, sind diese Heilungsrichtungen, wie zum Beispiel Ayurveda, die ja wirklich unterrichten, wie wir die Qualitäten essen können, die wir mehr erleben wollen. Und in dem Sinne, ja, es ist jetzt vielleicht eine kleine Umstellung, aber das macht irgendwie gar nichts, weil es hat so ein unmittelbar erdendes und zentrierendes, so eine erdende und zentrierende Qualität in allen Ebenen von meinem Erleben. Also ich glaube, das ist der Punkt. Nicht so sehr, wie geht es mir währenddessen, während ich es esse, sondern wie geht es mir danach? Wer werde ich, indem ich das esse? Ja. Und das interessiert mich ganz, ganz viel an Nahrung. Also über diesen kurzfristigen, wie ist es jetzt, hinaus, was komponiere ich da in meiner Körperin?
Verspannt, dass du das sagst. Weil im Prinzip, ne, das sage ich auch immer, es ist so wichtig, ich sage immer, die Erfahrung zu machen, wie du dich mit verschiedenen Lebensmitteln fühlst, also wie sich das anfühlt. Anstatt immer so, wir sind immer so im Autopiloten und essen immer das, was wir schon immer gegessen haben und hinterfragen auch gar nicht mehr unsere Gewohnheiten oder wir lernen ja auch bestimmte Dinge und denken halt, das ist halt das, wie wir uns jetzt ernähren müssen und das ist das Richtige und Gesündeste für mich. Und dann lade ich auch immer super gerne ein, probier mal was anderes und guck mal, wie es sich anfühlt.
Ja, genau.
Super, super schön. Ilan, wir sprechen ja heute über deine Arbeit und vor allen Dingen auch über dein Buch Finde deine sexuelle Kraft, die Elemente der Ekstase. Darf ich dich mal fragen, wie bist du zu dieser Arbeit gekommen? Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast, dass du dich diesem Thema annimmst?
Ja, das sind ja im Prinzip drei Fragen. Wie kommt es zu den Elementen der Ekstase? Wie kommt es zum Thema Sex? Und wie kommt es dazu, ein Buch drüber zu schreiben? Ja. Das sind ja wirklich drei verschiedene Prozesse. Ja. Und wir können mit dieser Frage beginnen. Wie kommt es zu dem Thema Sex? Und auf einer Ebene muss ich sagen, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nur, es hat mich wirklich immer interessiert. Also ich bin auf dem platten Land aufgewachsen und dann kaum war ich 16, bin ich in die nächste halbwegs größere Stadt gefahren in einen Sexshop. Was damals auch überhaupt nicht legal war, dass man unter 18 einen Sexshop darf. Oder das, glaube ich, darf man heutzutage auch noch nicht. So, also ich wusste immer, ey, in dieser Welt der Sexualität gibt es was für mich zu lernen und zu holen, was mich interessiert. Und ich wusste auch immer, es geht mir nicht primär um die Erfahrung, Sex zu haben, sondern es geht mir primär um die Ekstase, die in diesem Thema möglich ist, die wieder zu befreien. Und ich glaube, insofern war mein Riecher richtig, weil wir lernen in Bezug auf Sex so viele nicht-ekstatische Glaubenssätze oder so viele Dinge, die einfach überhaupt nicht mit uns, mit der Begegnung, mit der Körperlichkeit, mit der Ekstase irgendwie vereinbar sind, dass wir müssen uns die Zeit nehmen, diese Dinge zu verlernen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, diese Dinge auszuatmen, um unsere eigene Wahrheit wiederzufinden. Und dann war es auf eine Art nur noch ein Katzensprung bis zu den Elementen der Ekstase, weil dann sind wir sehr, sehr schnell dabei, ja gut, okay, wie ist meine sexuelle Wahrheit? Und dann suchen wir die sexuelle Wahrheit dort, wo meine Freundin ihre sexuelle Wahrheit gefunden hat und ich merke, oh, ich bin aber anders. Und dann fängt da der ganze Hassel an. Und ich habe ja mit sehr, sehr vielen Menschen Sex gehabt, weil ich unter anderem ja auch 2 Jahre als Prostituierte gearbeitet hatte und konnte einfach unglaublich viel vergleichen. Alle denken, sie sind normal und niemand ist normal. Also alle sind irgendwie unglücklich und verklemmt und irgendwie haben nicht richtig Ahnung von Sex. Das ist der gemeinsame Nenner, würde ich schon sagen. Aber so richtig irgendwie das Thema durchdrungen und verdaut und beheimatet und geliebt, das haben wirklich die aller wenigsten, kaum Menschen, weil wir so schnell abgespeist werden mit so Fastfood-Definitionen und Fastfood-Techniken in Bezug auf Sex. Und ich habe dann ganz viel Körpertherapie, Traumatherapie, Körperarbeit gelernt, ganz verschiedene Richtungen. Bewegungstherapie, Visualisation, also 100 verschiedene kleine, größere Fortbildungen und so weiter. Und die 4 Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft, die kommen immer wieder drin vor. Also bei jedem, was weiß ich, Tanz in der Natur-Workshop, Tanz mit der Erde, Tanz mit der Luft. Also es ist diese 4 Elemente, dieser große Kreis, dieser große Bogen, diese große Komposition aus Existenz, aus Schöpfung, aus Lebendigkeit. Das gibt es einfach immer wieder. Ich habe in Massagefortbildungen Erde, Wasser und Feuer, Luft, Berührungen, Techniken gelernt für den menschlichen Körper. Das heißt, diese Auffächerung in diese 4 Quadranten, die war gegeben. Niemand, soweit ich erinnern konnte, soweit ich recherchieren konnte, hat das jemals auf den Sex übertragen. Als ich aber anfing, damit zu spielen, habe ich gemerkt, boom, das Ding geht durch die Decke, weil Menschen sich plötzlich darin wiederfinden, weil sie plötzlich sagen, ah wow, ich bin anders als meine Ehefrau im Bett, weil ich ein Luftmann bin. und meine Ehefrau ist eine Feuerfrau. Das erklärt sehr, sehr viel. Und plötzlich war zwischen den beiden ein Dialog da. Ah, wie ist das für dich als Luftwesen? Wie ist das für dich als Feuerwesen? Mhm. Und es ging nicht mehr um, ey, Moment, wir wollen Sex haben und du machst es falsch. Sondern, ey, wir wollen Sex haben, du willst Feuersex haben, ich will Luftsex haben. Was machen denn Luft und Feuer, wenn sie einander begegnen? Entweder machen sie einander platt, Feuer frisst Luft auf oder Luft bläst Feuer aus. Das ist das, was im Konfliktfall passiert. Mhm. Die Elemente machen einander platt. Oder die Luft macht und das Feuer geht erst richtig los. Mhm. Und das Feuer bewegt die Luft für einen wilden Tanz nach oben, weil heiße Luft aufsteigt. Du siehst, wir haben dieselbe Begegnung der Elemente und wir können daraus eine Win-Win-Situation für die Elemente machen. Und das ist der Ansatzpunkt für die Elemente der Ekstase. Das heißt, ich lerne, meine individuelle Sexualität einzuteilen in eine individuelle Komponiertheit aus diesen vier oder letzten Endes sechs Quadranten. Ich weiß, es gibt nicht sechs Quadranten, aber gibt es bei den Elementen der Ekstase halt doch. So, aber sie dort, weil es zwei Flügelelemente gibt, Flügel der Luft und Flügel der Erde, und sich dort so einzuordnen, dass ich von dort aus sehen kann, ah wow, für meine individuelle Sexualität bin ich perfekt. Das ist ja cool. Ich bin ja gar kein sexueller Problemfall. Ich bin ja perfekt. Mhm. Das sexuelle Problem, das war ja die Definition meiner Außenwelt, was Sex sein sollte. Mhm. Oder Orgasmus. Oder Partnerschaft. Oder was auch immer. Und von dort aus mit anders gestrickten Menschen, also mit anderen Menschen, in einen nährenden, in einen ekstatischen Dialog, in einen ekstatischen Tanz zu finden. Das ist im Prinzip diese Landkarte. Und darüber ein Buch zu schreiben, war letzten Endes einfach dann auch die Pragmatik, dass ich gemerkt habe, Menschen reißen mir dieses Material aus den Händen. Mhm. Und ich weiß selber, wie es ist, sexuell zu suchen und sexuell finden zu wollen. Und auch daran zu verzweifeln, dass man diese Vorbilder und diese Möglichkeiten und diese Orientierungen nicht hat oder nicht findet oder sich nicht leisten kann. Und ein Buch ist eine sehr, sehr zugängliche Sache. Und es war für mich unglaublich befriedigend, auch die Challenge zu haben, ein Buch zu schreiben, um wirklich alles zusammenzufassen, was ich darüber weiß. Also wirklich auch ein bisschen wie dieses Baby ganz in die Welt zu bringen und jetzt sich selber zu überlassen. Das ist die wunderschöne Seite daran, ein Buch zu schreiben, dieses ein fertiges Baby in die Welt zu geben.
Und ich muss sagen, ich fand dein Buch wirklich toll. Also ich habe Sex ja auch noch nie von dieser Seite betrachtet oder aus den Elementen heraus betrachtet, wie du sie beschrieben hast. Und ich fand das so einleuchtend. Und auf einmal war bei mir auch so spannend, so faszinierend und ja, man wird genau da auch abgeholt. Warte mal, mit mir ist vielleicht ja doch nicht alles falsch.
Ja, genau.
Was ist überhaupt normal? Und dass wir uns ja immer wieder, ach, da ist ja so viel, ich meine, du hast auch gesagt, du hast ja auch als Traumatherapie Ausbildung gemacht oder Traumaarbeit Ausbildung gemacht. Und da habe ich das Gefühl, da sind wir alle so traumatisiert teilweise oder auch ganz gewaltig. Yeah. Und da sind so viele Gefühle im Spiel, Scham, Schuld, ich weiß nicht was alles. Und wir sind uns dessen nicht bewusst und wir sind da so drin gefangen, dass wir dann, wie du gesagt hast, so verklemmt sind, weil wir so denken, irgendwas ist mit uns falsch. Und eigentlich müsste ich ja, also ich habe ganz andere Erwartungen an mich, an meinen Partner, meine Partnerin und die ja auch an mich, was ich denke. Und dann ist irgendwie das ganze Nervensystem einfach nur so, oh Gott.
Ja, tatsächlich. Und ich meine, das sind krasse Worte, die du in den Mund nimmst mit Trauma, aber so ist es halt tatsächlich. Also das ist halt keine Ansichtssache, sondern das ist halt mittlerweile wirklich das, was man ja in sehr, sehr vielen Laborstudien mit Generationen von Vögeln und von Mäusen und so weiter einfach mittlerweile sehr gut rückverfolgen und messen kann, dass sich Trauma vererbt. Das heißt, ich kann sagen, nee, Moment, also meine Mutter hat mich schon dann ganz gut aufgeklärt und so normaler Biologieunterricht und irgendwie ging das alles. Ich kann so ein Glücksfall sein und dafür muss ich ein Glücksfall sein, weil einfach auch natürlich in unserer Gesellschaft, also es sind ja unfassbare Raten oder Dunkelziffern in Bezug auf sexuellen Missbrauch von Kindern und so weiter. Aber lass uns mal sagen, wir seien jetzt ein Glücksfall, dem das individuell nicht passiert ist. Dann müssen wir trotzdem davon ausgehen, dass wir diese Traumaspuren in unserer Genetik einfach tragen. Und das ist natürlich auf der einen Seite die Scheißnachricht, wir müssen uns drum kümmern, wenn wir so viel Spaß am Sex haben wollen, wie man haben kann. Aber die gute Nachricht ist auch, jedes Trauma, was in uns gespeichert ist, können wir ja auch heilen. Das heißt, wir haben ja auch wirklich ein ganz, ganz großes Heilungspotenzial in uns, in einer Weise, die uns eigentlich verspricht, diese Sachen werden immer nur besser und besser. Und das nicht in so einer amerikanischen Sache von Hype, sondern einfach in dem tiefen, wie wenn Sex mit einer tiefen Umarmung auf mich zukommt, statt mit einer Ohrfeige. Und ich glaube, das ersehnen wir alle, wenn wir uns sexuell auf den Weg machen. Wir ersehnen, dass Sex etwas ist, worin wir uns entspannen können, nähren lassen können. Etwas, das auf unserer Seite ist, statt etwas, das macht, dass wir durchfallen sozusagen.
Mhm. Und in deiner Arbeit betreust du ja nicht nur Frauen. Das ist so ein bisschen auch mein Bild oder teilweise die Vorstellung, dass sehr viele Frauen damit Probleme haben, aber ich glaube, Männern geht es ähnlich so, nachdem ich das Buch auch gelesen habe und was du so geschrieben hast. Was würdest du so sagen, wenn du es mal, also klar, ne, da gibt es wahrscheinlich viele Facetten und wahrscheinlich auch innerhalb, je nachdem, welches Element vielleicht mein Zugangspunkt ist. Aber was könntest du sagen, siehst du häufiger bei Frauen, was siehst du häufiger bei Männern? Kann man das so grob einteilen?
Ja, tatsächlich würde ich sagen, genau, ich arbeite nicht nur mit Frauen, sondern mit allen Geschlechtern. Lass uns jetzt mal der Einfachheit halber von Frauen und Männern reden. Das ist ja jetzt nicht alle Geschlechter, aber lass uns der Einfachheit halber so ein bisschen wie so von der Mehrheit, von der Masse her. Ich würde sagen, naja, Frauen haben sich halt leichter und schneller mit dem Thema Sex dann irgendwie beschäftigt, weil sie einfach den Vorsprung haben durch so viele Generationen Frauenbewegung. Mittlerweile geht es Frauen sexuell besser als Männern. Frauen können sich sehr, sehr, sehr viel mehr rausnehmen, sehr, sehr viel mehr Angebote, sehr viel schneller wahrnehmen und kaufen und so weiter. Es gibt ganz, ganz tolle Tools für Frauen, dass sie wirklich mit ihrer Sexualität sich sehr heilsam und nährend beschäftigen können. Männer haben denselben Bedarf und viel, viel weniger Angebot. Also in dem Sinne würde ich sagen, so Männern geht es nicht nur genauso, sondern eigentlich schlechter. Und die Falle, also wenn du mich fragst nach dem typischen Unterschied, sozusagen das Hauptleidenssymptom, was die meisten Frauen und die meisten Männer in dieser Gesellschaft abkriegen, ist, Frauen fühlen sich sexuell tendenziell zum Opfer gemacht, also tendenziell unterlegen. Also Frauen nachts auf der Straße haben nicht Angst, dass sie irgendwie sich mal wieder in eine Messerstecherei verwickeln, weil sie ihre Aggression nicht bei sich behalten können. Die haben Angst, vergewaltigt zu werden. Mhm. Also es ist dieses, ich habe nicht Angst davor, Täter zu werden, sondern ich habe Angst davor, Opfer zu werden. Mhm. Das ist ganz, ganz häufig speziell bei Frauen in Bezug auf Sex einfach, ja klar, also wie sollte es auch anders sein, wenn jedes dritte Mädchen sexuell missbraucht wird? Mhm. Dass das einfach das Feld ist. Du bist als weibliches Wesen ein sexuell gefährdetes Wesen in dieser Gesellschaft. Punkt. Und für Männer ist es anders. Männer sind, wenn sie ein männliches Wesen sind, ein sexuell gefährliches Wesen in dieser Gesellschaft. Sie sind nicht gefährdet, sondern gefährlich. Sie haben nicht das kollektive Opfertrauma, sondern das kollektive Tätertrauma. Und das ist auf eine Art noch perfider, weil sie quasi sie sind ein wandelnder Affront. Sie fühlen sich wie ein wandelndes zu viel und nicht wie ein wandelndes zu wenig. Und so sehr, also sozusagen, mein Problem ist der Typ mir gegenüber. Das Problem vom Typen gegenüber ist er selbst. Das heißt, der männliche sexuelle Selbsthass läuft sehr viel tiefer als der weibliche Selbsthass oder die weiblichen Grundverstricktheiten mit der eigenen Psyche sozusagen. Das heißt, dieses Gefühl, per Existenz zu viel zu sein und eine Zumutung und per Existenz Menschen Angst zu machen, Frauen Angst zu machen, das ist ein Fluch, den diese Gesellschaft ausspricht in der Art und Weise, wie sie Jungs zwingt, aufzuwachsen und in Bezug auf Sex zu lernen beziehungsweise nicht zu lernen, wo ich glaube, dass auch das führt dazu, dass Männer einen unglaublich tiefen Leidensdruck haben, weil zum Selbsthass verurteilt zu sein, solange man lebt, weil man im falschen Körper ist, ist unfassbar brutal. Unfassbar brutal. Also es ist etwas wie, du wirst leiden oder du wirst den Weg finden, es aufzulösen. Es gibt keine Möglichkeit, sich damit zu arrangieren. Es gibt keine Möglichkeit.
Ja, danke dir für das Teilen. Jetzt sprichst du ja von Ekstase. Was meinst du damit? Was ist das für dich?
Ja, Ekstase ist letzten Endes, genau, es ist ein Begriff, da könnte man jetzt verschiedene andere Begriffe vielleicht auch nehmen. Ich will den Begriff weder zu hoch hängen, im Sinne von, es ist Erleuchtung, noch zu niedrig, im Sinne von, es ist jeder kleine Flow-Zustand. Ekstase ist das Leben brodelt und braust in meinem Nervensystem. Mhm. Das Ekstase hat in dem Sinne mit einer tiefen Ergriffenheit zu tun, mhm, und mit einer immensen Intensität. Ekstase ist, ich bin wirklich volle Kanne anwesend und volle Kanne lebendig. Und Ekstase kann ich aber sehr, sehr konkret eigentlich definieren. Und zwar definiere ich es Körper- oder lebensenergetisch. Mhm. Da gibt es zum Beispiel, es gibt diese wunderschönen Videoaufnahmen von Vogel- oder Fischschwärmen auf YouTube. Häufig, mhm, werden die auch in Zeitlupe gezeigt und häufig auch mit so klassischen Symphonien. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber es gibt so dieses, so ein Vogelschwarm oder einfach ein Fischschwarm, die ja oft irgendwie dann eine Million Fische irgendwie da in, mhm, einem Fischschwarm haben, und der bewegt sich durch den Ozean, und zwar in einer Einheitlichkeit und in einer Schönheit und in einer Art verschmolzen zu sein, mhm, miteinander, und trotzdem ist jeder Fisch frei, wo wir Menschen davor sitzen und erstmal auf die Knie fallen, weil das so schön ist. Und an zweiter Stelle uns dann häufig fragen, hey, welcher Fisch hat denn hier das Kommando? So, welcher Fisch sagt, es geht jetzt nach links? Und das ist natürlich dieses geht nach links, ist ja gar kein Ausdruck, weil es geht ja dreidimensional in einem unfassbar schönen Tanz in irgendwelche Richtungen, mhm, für alle gleichzeitig. Mhm. Und das ist der springende Punkt bei Ekstase. Es gibt in Ekstase nicht mehr diese Kommandozentrale. Es gibt in Ekstase nicht dieses, so Ilan, jetzt mach das, jetzt mach das. In Ekstase, mhm, gibt es eine spontane Selbstorganisation von allen Anteilen meiner selbst. Und, mhm, die spontane Selbstorganisation ist immer eine, die Bezugnahme herstellt. Das heißt, wenn sich spontan meine Lebensenergie selber organisieren darf, dann organisiert die sich nicht im Sinne von Abspaltung, Dissoziation und meine Kniescheibe will mit meinem linken Ohr nichts zu tun haben. So eine Selbstorganisation gibt es nicht, weil sie nicht spontan ist, sondern immer so eine Art von Abspaltung immer dadurch motiviert ist, dass meine Kniescheibe gerade Angst hat von meinem Ohr und sich nicht traut, das zu klären sozusagen. Das heißt, wir haben, wenn wir Leben freilassen, wenn wir Lebensenergie freilassen, haben wir immer Bezugnahme zwischen einzelnen Teilen und, mhm, wie die Einspeisung von einzelnen Teilen in das größere Ganze, was dadurch mehr wird als die Summe seiner Teile. Und wenn ich das in meinem Nervensystem erlaube, dann erlebe ich Ekstase. Weil ich dann erlebe, ah wow, in der Außenwelt gibt es diesen und jenen Trigger oder diese und jene Situation, die mich bewegt, und ich reagiere von innen so. Ich habe keine Getrenntheit zwischen innen und außen, in dem Sinne, mhm, du triggerst mich, das ist dein Thema mit deiner Mutter, lass mich damit in Ruhe, sondern ich habe, was macht es mit mir? Ich lasse, mhm, es nach innen, ich gebe wieder was nach außen, und ich habe die Trennung, die Getrenntheit auch nicht mehr in mir. Und wir reden deshalb über Ekstase, weil wir in dieser Kultur hauptsächlich Nicht-Ekstase produzieren, mhm, natürlich. Und diese Nicht-Ekstase wird dadurch produziert, dass wir lernen, du hast es schon angesprochen, zum Beispiel uns zu schämen, mhm, uns schuldig zu fühlen, uns selber für falsch zu halten, kein Verständnis dafür zu haben, wie individuell und wie einzigartig und wie perfekt, mhm, wir mit unserer Sexualität aber sind. Und wenn wir mit diesen Grundvorbehalten gegen uns, gegen unsere Essenz rumlaufen, dann erleben wir Ekstase nicht, weil wir unserer Lebensenergie nie gestatten, sich alleine von selbst zu organisieren. Mhm. Wir gestatten ihr immer nur, in unserem Dienste der Abspaltung schön die Geheimnisse wegzuhalten, die Maske aufrechtzuerhalten, nicht zu weinen, nicht zu laut zu lachen, nicht wütend, mhm, zu werden und so weiter. Weißt du, und das ist im Prinzip ist Ekstase unser natürlicher Zustand, der, mhm, sich herstellt, wenn wir die gelernte Nicht-Ekstase gelernt haben aufzulösen. Und, mhm, da sind aber die Hebelpunkte. Wie machst du das, nicht ekstatisch zu sein, wo du doch nichts besser kannst, als ekstatisch, mhm, zu sein? Wie machst du das? Das sind Dinge, die du herausfinden musst über dich, weil ich kann, mhm, dir nur meine Tricks für Nicht-Ekstase verraten und nicht deine.
Es, mhm, hört sich so an, dass, ich meine, wenn man jetzt, ne, auch Ekstase das Wort hört und in Verbindung mit Sex, dass man ja automatisch an Orgasmus denkt. Aber so, ja, wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja nicht unbedingt das, was du auch jetzt mit Ekstase in dem Sinne meinst, sondern ich sag jetzt mal aus dem Sex haben auch rausgegriffen, sondern auch, ja, im alltäglichen Leben, weil bei mir kommt das Bild so, wie viele Leute gibt es da draußen, ja, wie bei der Arbeit, oh, okay. Ne? Muss, ja, man halt machen. Also, dass, genau, wirklich diese Lebensfreude auch nicht da ist. Das, genau, höre ich so ein bisschen raus, dass das, dieses Sprudeln, dieses Feuer, dieses, dass das allgemein auch damit gemeint ist. Und da,
genau, es ist das Gefühl, definitiv lebendig zu sein. Mhm. Es ist das Gefühl, diesen Moment definitiv überhaupt nicht verpasst zu haben. Mhm. Ekstase ist das Erleben, ich bin auf dem Punkt. Ich bin auf dem Punkt. Ich bin im Zentrum des Universums. Ich bin da, wo ich sein muss, wo ich sein soll. Nicht im Sinne von Engel und Sinnhaftigkeit, sondern einfach nur so, mein größter Ausdruck für Lebendigkeit passiert genau hier. Und ich kriege das genau mit. Ich bin genau dieser Ausdruck. Und in dem Sinne, ja, wir haben in dieser Kultur im Prinzip das mit der Ekstase so weit verhunzt, dass wir nur noch in Bezug auf Orgasmus manchmal von Ekstase reden. Aber das, was wir als Orgasmus bezeichnen, sind nur wie kleine Stippvisiten in Ekstase. Orgasmen erleben wir, wenn sich für Sekunden, für Momente unsere Lebensenergie sexuell gesehen spontan selber bewegen darf. Das macht, dass wir diese Hingabe, diesen kleinen Tod, diese Art von Kontrollverlust, diese Art auch von Wonne und Genuss erleben können. Aber gleichzeitig, wir können es nur noch erleben als eine, wie kurz durch Anlauf, durchgebrochen durch die Kulturschicht. Also wir erleben, dass wir uns quasi kurz mit dem inneren Druck, der sich dann einmal frei explodiert, dass wir damit einen Moment außerhalb der Kultur, außerhalb der Falle ergattern. Aber danach fallen wir zurück und sind wieder wie zuvor. Und wenn ich Ekstase als etwas, tatsächlich als ein begehrenswertes Projekt für Transformation verwende, dann verwende ich es als eine Transformationsreise deines Lebens, deiner 24 Stunden pro Tag und nicht als das Ziel, dass du bessere Orgasmen hast. Das wird dabei auch rumkommen, aber da muss man gar nicht ansetzen. Das ist ein viel kleineres Projekt.
So spannend. Jetzt ist es ja so, also der Podcast wird ja vor allen Dingen von vielen Frauen gehört. Und gerade auch Frauen mit Hormonproblemen und Frauen, die keine Libido-Verlust haben, die eine geringe Libido haben, die allgemein auch, ich glaube, sehr viel zurückhalten, zurückstecken, die eigenen Bedürfnisse, das nie gelernt haben, da wirklich irgendwie irgendwas auszudrücken. Von was wirklich da tief ist, vielleicht noch nicht mal Ahnung haben davon, was das eigentlich so wirklich ist, was sie eigentlich möchten. Was würdest du sagen, ist so der erste Schritt?
Ich würde sagen, der erste Schritt ist, körperlich zu werden. Und mit körperlich werden meine ich auch, sich rauszubewegen, auch wirklich körperlich rauszubewegen aus der Kultur. Dieses, weißt du, wir, gerade wenn wir jetzt mal über uns Frauen sprechen, auch wir beide sind ja zwei Frauen, wir kommen nicht auf die Welt mit dem Talent, ein Mauerblümchen zu sein. Wir kommen nicht auf die Welt und warten auf die ersten kleinen Gelegenheiten, um kleinlaut zu sein, an uns zu zweifeln und uns zurückzuhalten. Wenn wir später in unserem Erwachsenenleben mit solchen Mustern aber kämpfen und nicht glücklich sind oder mit einem niedrigen Energieniveau, dann ist da richtig was passiert. Und mit richtig was passiert meine ich nicht unbedingt das fette sexuelle Trauma, überhaupt nicht, sondern dann ist da passiert, dass diese Kultur dich dir selbst gegenüber sehr entfremdet hat. Und das ist schwierig in dem Sinne, dass ich kann nicht so da sitzen, wie ich immer da sitze und erwarten, dass mein Leben anders läuft. Ich kann das nicht machen, weil das nicht funktionieren wird. Ich muss dafür andere Hebel in Bewegung setzen. Mhm. Und das, was ich in meiner Arbeit und auch in dem Buch, ich würde tatsächlich empfehlen, dieses Buch einfach zu lesen, weil nochmal unabhängig davon, was ich dann für ein sexueller Typ bin und so weiter, es sind sehr, sehr viele Übungen beschrieben, auch in einer Art und Weise beschrieben, dass ich damit wirklich erstmal weiß, wie fühlt sich das an, wie geht das, sich außerhalb der Kultur zu bewegen. Und das Haupttool, was ich da ganz, ganz viel verbreite und in ganz vielen Varianten anbiete, ist, sich mit dem ganzen Körper zu schütteln. Mhm. Und das ist super wichtig. Weil wenn wir uns schütteln, haben wir wie ein Angebot an unsere Lebensenergie, sich wirklich frei und neu und spontaner zu organisieren. Das heißt, Ganzkörperschütteln ist schon ein erster Weg oder ein erster Schritt Richtung Ekstase. Und wann immer ich merke, ach, jetzt lächle ich wieder und mir ist gar nicht nach Lächeln. Oder jetzt werde ich wieder rot und eigentlich bin ich wütend. Oder jetzt halte ich wieder die Klappe und eigentlich will ich meine Meinung sagen. Sobald ich das bemerke, diese Situation zu nehmen und dazu mich zu schütteln oder dazu zu tanzen zur Not, aber wild und ausgelassen zu tanzen, das sind die heilsamen Schritte. Weil es nichts bringt, sich einfach nur vorzunehmen, sich anders zu verhalten. Das bringt nichts. Wir müssen uns wie körperlich einen Raum erkämpfen, kreieren, indem wir neue Bewegungen mit unserer Lebensenergie ausprobieren können und wieder erlernen können. Dieses Mentale, ich nehme mir vor, anders zu sein, das ist zu schlapp, weil das Mentale so oberflächlich ist. Das kommt uns immer so tief vor, unsere Glaubenssätze. Aber das ist sehr, sehr oberflächlich im Vergleich zu dem, welche tiefen Muster in uns eingeschrieben sind. Das heißt, der erste Schritt für wirklich alle Menschen, die irgendwas in ihrem Leben verändern wollen, ist, ihre körperliche Lebensenergie hinter dieses Projekt zu stellen. Durch wilde, freie, schüttelnde Bewegung, von mir aus auch durch andere Bewegung. Aber du musst deine körperliche Lebensenergie auf die Seite der Veränderung bekommen. Wenn die in dem alten Muster drin bleibt, dann kannst du mit deiner Willenskraft, mit deiner Disziplin nicht genug ausrichten, um alte, tiefe Muster zu shiften.
Ja, das stimmt. So wahnsinnig. Und jetzt gibt es da wahrscheinlich viele, die so sagen, würde ich niemals tun.
Ja.
Ne, auch da ist schon dieser Verstand so krass, dass man sich so gehemmt fühlt, noch nicht mal sich das zu erlauben.
Ja, und gleichzeitig, ich meine, weil wir uns so gehemmt fühlen, machen wir ja solche Sachen wie das Ganzkörperschütteln, um diese Sachen wie diese Gehemmtheit abzubauen. Und ich meine, ich habe auch so angefangen und war total gehemmt. Und jede Frau, die irgendwie in meine Seminare kam, die ersten Jahre, als das noch nicht so verbreitet war, also jetzt heutzutage wissen die Menschen schon alle von YouTube, dass Ilan die ist mit dem Schütteln, die sind alle schon irgendwie wahnsinnig warm, die springen da so am Abend rein, also am ersten Tag, das fängt immer an einem Abend an, wenn ich hier vor Ort mit Menschen irgendwie so eine Schüttelparty mache, so springen immer rein, sind total warm, aber es war einfach früher nicht so und es war immer so irgendwie so, Gott, ist mir das peinlich und mache ich das richtig und ich habe die Augen auf und ich mache mal nur ein bisschen mit und ich mache mal schnell eine Pause und so weiter und das ist völlig fein. Also das ist gar kein Problem, dass du dich jetzt zu gehemmt fühlst, um dich zu schütteln. Das ist gar kein Problem. Dein Problem ist nur, wenn du dich so gehemmt fühlst, dass du jetzt nicht mal den kleinen Finger schüttelst. Denn wenn du heute den kleinen Finger schüttelst, dann schüttelst du morgen die ganze Hand und übermorgen beide Hände. Und dann bist du in 0, nichts, in einer Woche bist du dabei, mit der ganzen Körperin dich in die Freiheit und in die Ekstase zu schütteln. Also schüttel heute den kleinen Finger, Tigerin. Und das ist dieses Ding, wir müssen nicht die Probleme los sein, um den Prozess anzufangen. Aber wir dürfen uns von unseren Problemen nicht aus der Kurve kicken lassen, sodass wir den Prozess gar nicht erst anfangen.
Yes, wahre Worte. Magst du uns einmal mitnehmen in die verschiedenen Elemente? Ganz kurz anreißen, was uns erwarten würde?
Ja, im Prinzip ist es wirklich, und deswegen mache ich es auch wirklich nur ganz kurz, es ist ja wirklich intuitiv selbsterklärend. Es ist ja wirklich, du verbindest dich damit, wie ist das Wasserelement? Welche Qualitäten hat das Wasserelement? Und diese Qualitäten hat deine Sexualität, wenn deine Sexualität diese Wasseraspekte hat. Und bei Wasser zum Beispiel, was haben wir? Wir haben die Gefühle, wir haben das Reinigen, wir haben das Heilen, wir haben das Waschen. Wir haben bei Wasser, das fließt überall hin, in jeden Winkel, es räumt den ganzen Schmutz raus. Das heißt, Wasser braucht, wenn es klar und strahlend und funkelnd sein soll, eine sehr aufgeräumte, schöne, ästhetische Umgebung. Also Wasser ist das irgendwie sozusagen, Wassersex ist nicht Sex in der Besenkammer. Wassersex ist das tantrische Gelage, weißt du? Und bei Feuer zum Beispiel, Feuer als Stichflamme ist sofort am Start. Und Feuer kann aus allem heraus zündeln und aus allem heraus seine Flammen machen. Das heißt, Feuer hat nicht so eine Betonung auf der Ästhetik der Umgebung, sondern Feuer sagt du und ich, woo, yay, come on, Party. Und Feuersex ist der Sex, den wir in dieser Kultur häufig lernen. Also der Sex, der mit Reibung zu tun hat, mit Bewegung, mit Tempo. Wassersex ist vielleicht super langsam. Vielleicht so langsam, dass wir die Genitalien einfach nur ineinander legen und uns gar nicht bewegen. Oder auch vielleicht auch ganz unabhängig von den Genitalien, die haben miteinander gar nichts zu tun. Wir sind vielleicht gar nicht mal ganz ausgezogen und wir spüren aber einfach die Haut aneinander oder so. Luftsex ist dann ein sehr feinstofflicher, ätherischer Sex. Ich könnte ein bisschen sagen, wie so ein Fernheilungssex. Also einfach, weil Luftmenschen oder Menschen mit Luftanteilen in ihrer Sexualität so hochsensibel sind, dass für sie häufig die Intensität stärker wird, wenn sie nicht angepackt werden, sondern man wie nur über die Aura streicht zum Beispiel. Also Luftsex ist der Sex, der am meisten von unseren sexuellen Konzepten über Bord wirft und der die sexuelle Definition am meisten erweitert. Insofern sind Luftmenschen super wichtig für frischen Wind in unserer sexuellen Landschaft. Und dann gibt es das Erdelement. Und ich meine, das ist die Mutter Erde. Das ist dieses, die versteht ihre Kinder bedingungslos. Also sexuelle Erdmenschen sind so gegründet und gesettelt und zentriert in sich, dass sie von ihrer eigenen inneren Mitte heraus erstmal zwar auch alle sexuellen Neigungen und Möglichkeiten mitmachen, dass sie aber selber so wenig Probleme haben mit ihrer Sexualität. Die haben sich sozusagen auch sehr wenig beeindrucken lassen von dieser Kultur. Die sind so gut und rund und klar und gesund in ihrer Körperlichkeit. Die haben irgendwie so dieses, Freunde, was habt ihr eigentlich alle immer mit euren sexuellen Problemen? Ich meine, Sex ist doch einfach irgendwie schön, wenn man einander mag und so. Und die anderen Elemente sitzen rum und sagen, nein, das ist total kompliziert. Und er hat immer so, hä, warum ist das für euch so? Aber ich meine, wenn es keinen Spaß macht, dann macht man es doch nicht. Man denkt so, hey, wir hätten gerne deine Probleme, Erde. Also so, Erde ist da irgendwie so ganz unschuldig, robust, gesund. Und die anderen Elemente sind alle so angeschossen in die Richtung, Feuer fühlt sich zu viel, Wasser und Luft fühlen sich zu wenig und nicht genug. Und dann gibt es zwei Flügelelemente, das sind sozusagen Kulturelemente, die im Prinzip, also Flügel der Luft ist der gesamte Bereich, wo Menschen in ihrer Sexualität im Prinzip durch mentale Vorstellungen, durch sexuelle Fantasien in ihre sexuelle Energie reinkommen. Und das hat natürlich diese Hochbegabung wie so ein Blitzeinschlag. Die stellen sich ihre Fantasie vor und boom, die sind von 0 auf 100. Das ist auf einer Ebene total geil, weil sie einen sexuellen Highway haben. Auf einer anderen Ebene kann es natürlich auch sehr einsam machen oder sehr eingeschränkt machen. Und für alle Elemente ist die Einladung, die anderen Elemente natürlich kennenzulernen und die eigene Sexualität zu erweitern. Und Flügel der Erde ist der gesamte Bereich, die auch diese Szenarien und diese Kicks und diese Ideen haben oder diese Fetische oder diese Fantasien, aber die das Ganze umsetzen. In dieser einen oder anderen Form, das ist natürlich unglaublich unterschiedlich. Also wir reden über den gesamten Bereich von BDSM und das ist ja wirklich in sich ein eigener Kontinent oder ein eigenes Universum. In dem Sinne ist Flügel der Erde der Sammelbegriff für alles, was in diesem Bereich BDSM passiert. Und ist aber für mich, ich habe dazu auch mehrere Kapitel in dem Buch geschrieben, für mich ist dieser gesamte Bereich von BDSM wirklich kollektive Heilungsarbeit. Weil im BDSM so viele Dinge, die erstmal jetzt nicht per se erotisch sind, also es ist jetzt nicht automatisch erotisch, eine Krankenschwester zu sein oder zu spielen, es ist nicht automatisch erotisch, irgendwie, was weiß ich, in Latex herumzulaufen oder mit Schmerz oder mit Unterwerfung oder so etwas zu tun zu haben. Und aber wenn ich in einem Setting, in dem die Kommunikation und das Vertrauen und das Commitment klar ist, wenn ich in diesem Setting in diese Räume gehe, dann habe ich die Möglichkeit, die ganze Welt in Ekstase zu tauchen. Ich tauche das Dasein als Krankenschwester, ich tauche Latex, ich tauche Schmerz, ich tauche Unterwerfung in Ekstase. Das heißt, ich wasche letzten Endes die gesamte Kultur. Und das finde ich unglaublich kraftvoll. Also ich finde, dass diese gesamte BDSM-Arbeit, die natürlich primär stattfindet, weil Menschen ein gutes Sexleben haben wollen, das ist auch fantastisch, weil das ist so wie, hey, die denken an ihr eigenes Sexleben. Und obwohl sie nur an ihr eigenes Sexleben denken, werfen sie eine Informationswelle ins Kollektiv, was einfach sehr, sehr kraftvoll ist.
Ja. Haben Flügelmenschen, wie soll ich das ausdrücken? Ich würde jetzt nicht sagen größere Probleme, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dadurch, dass sie vielleicht Fantasien haben, die sie vielleicht nicht sich trauen auszudrücken, dass sie da noch mehr gehemmt sind als die Nicht-Flügelmenschen, also die sich eher so diesem Element zuordnen?
Ich glaube, das ist wie eine Frage der Schichtung oder dessen, in welchem Setting bewegt sich der Mensch. Also die Untersuchung, die man gemacht hat, zu dem, wer hat die größeren Probleme, zeigen, dass Menschen aus der BDSM-Community psychisch viel robuster sind und weniger Probleme haben als Menschen aus der Nicht-BDSM-Community. Das heißt, man müsste Menschen jetzt quasi bemitleiden, die nicht zu den Flügelmenschen gehören. Ja. Das betrifft aber, glaube ich, wirklich die Ebene, die Menschen, die einfach es auch in diese Communities geschafft haben und die sich dort auch gut zetteln konnten. Und das ist ja auch nicht für alle der Fall, weil das ja auch wirklich, auch dafür brauche ich die Resilienz, auch dafür brauche ich den Mut, auch dafür brauche ich genug Selbstliebe, dass ich mir das gönne. Und in der Gesellschaft ist es natürlich leichter, als Feuermensch und als Wasserfrau durchs Leben zu gehen, statt als, was weiß ich, Mann, der jetzt darauf steht, irgendwie ausgepeitscht zu werden. Klar, das, also wenn wir jetzt vom offiziellen Tagesgeschäft reden, dann ist es einfach weiterhin leider so sehr mehr tabuisiert, zum BDSM-Spektrum im Sex zu gehören oder sich zu zählen. Dass man, glaube ich, sagen muss, auf der Ebene ist es schwieriger. Das, also das würde man wahrscheinlich, also analog jetzt auch übertragen können auf Homosexuelle. Das ist so wie, ey, come on, also hoffentlich müssen wir nicht mehr drüber reden, dass das jetzt irgendwie noch schwieriger ist. Und ich glaube, ja, für ganz viele Homosexuelle ist es das auch wirklich nicht mehr. Aber die haben sich das hart erkämpft. Mhm. Lehrer, die offen an ihrer Schule mit ihrer Homosexualität umgehen können, das sind Heroes. Was haben die dafür in Kauf genommen? Was haben die dafür gekämpft? Was haben die dafür auch in sich selber ihr eigenes Zentrum einfach und ihre Selbstliebe wiedergefunden? Mhm. Also man kann es nicht verallgemeinern in der Art und Weise, in der man jetzt erstmal davon ausgeht, alle sind hetero und alle stehen auf Blümchensex oder was auch immer. Ja. Und oder Hollywoodsex oder ja, genau, wie auch immer. Das heißt, ja, ich glaube, es ist, du hast mehr Aufforderung, dich mit deiner Sexualität in einer heilsamen, reifen Weise zu befassen, wenn du irgendwie aus diesem hetero-Hollywood sonst wie Schema rausfällst. Das würde ich schon sagen. Mhm. Ja.
Ja, das leider ist genau das, was ich meine. Dass man halt genau dieses, na, ich bin nicht normal. Warum habe ich diese Gedanken, diese Bedürfnisse? Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass da wirklich auch dieser Selbsthass, wie du vor allem bei Männern das vorhin am Anfang auch erzählt hast, dass das ja nach schürt. So dieser, okay, ich bin absolut falsch. Was ist mit mir falsch?
Ja.
Und da kann ich auch wirklich nur noch mal sagen, wirklich, dein Buch kann ich wirklich empfehlen, da einmal einzutauchen und das aus einer anderen Perspektive zu sehen und einfach mal da reinzugehen und zu merken, warte mal, ich bin damit ja auch nicht alleine, wir reden ja auch so wenig darüber. Mhm. Also vielleicht nur mit der besten Freundin, aber es ist auch nicht in jeden Freundschaften so, dass man wirklich so offen reden kann oder das von sich aus möchte. Ich weiß zum Beispiel, weißt du, wie ich früher war, also das sind schon so kleine Beispiele, gar nicht mehr über das Sexuelle, aber was mir damals aufgefallen ist, so, ich habe zwei Cousinen und meine jüngere Cousine, die teilt ganz offen alles, was ihr Peinliches in ihrem Leben passiert ist. Mhm. Und ich habe immer zugehört und habe damals so gedacht, oh Gott, das würde ich niemals erzählen, das soll mir gar keiner wissen, weil ich mich immer so viel geschämt habe für alles und habe so viel, immer diese Maske, dieses Perfekte nach außen, bis ich irgendwann angefangen habe, auch solche Kleinigkeiten, also immer so was Kleines zu teilen und das hat so unglaublich geholfen, dass ich heute also freier auch sprechen kann über wirklich Kleinigkeiten, ne? Und ich weiß auch, ne, auch von mir aus, dass natürlich so die Sexualität war dann nochmal so was anderes. Das ist dann nochmal so was noch schwerer fiel. Weil das ist nochmal so was, das ist noch mehr in so einer Ecke, so ein Tabuthema. Ja. Und das ist doch eigentlich irgendwie was, das sollte doch einfach so funktionieren. So, das ist doch natürlich. Und warum ist das eigentlich ein Problem bei mir?
Ja, ich hatte tatsächlich das Gefühl, als ich dieses Buch geschrieben habe, es ist jetzt nicht das einzige Sexbuch natürlich, was das leisten kann und leisten möchte, aber dieser wirkliche Ehrgeiz, ich will das Reden über Sex auf ein anderes Level heben. Weil es ist so, wie wir reden über Sex, dann meinst du Wassersex, ich meine Luftsex und unser bester Freund meint Erdsex. Mm. Das sieht völlig verschieden aus. Das sind vollkommen verschiedene Praktiken, vollkommen verschiedene Frequenzen, vollkommen verschiedene Definitionen und Erlebnisformen von Orgasmen zum Beispiel. Auch von dem, ob Orgasmen überhaupt wichtig sind. Und da gibt es was, wo ich gemerkt habe, nein, ich will nicht, dass wir so dumm sind als Kultur. Mm. Ich will nicht, dass diese Kultur davonkommt, damit Sex so zu verhunzen. Ich will, dass, wenn wir das Wort Sex in den Mund nehmen, wir wissen, dass nichts damit gesagt ist. Weil jetzt jeder anfängt, seine private Suppe daraus zu kochen.
Ja.
Und das ist nicht interessant. Interessant ist, dass wir uns verständigen, um einander einen warmen, liebevollen Raum halten zu können, in dem es safe ist, sich mitzuteilen, mit der inneren Wahrheit. Also insofern, das war tatsächlich so eine Motivation, dieses Buch zu schreiben, dieses eine andere Wachsamkeit, ein anderes Bildungslevel in Bezug auf Sex zu installieren.
Mhm.
Und ich glaube wirklich, dass das auf so vielen Ebenen helfen kann.
Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also wirklich, das Buch kann ich wirklich empfehlen.
Und eben insgesamt, also ich meine jetzt das Buch, aber auch eben Bezug nehmt auf das, was du gesagt hattest, diese Kultur der Sprache.
Mhm.
Und wir werden nicht mehr über Sex reden, wenn wir uns beim Thema Sex, wenn wir ständig Angst haben beim Thema Sex.
Ja.
Angst davor, falsch zu sein oder aufzufliegen. Mhm. Wir werden dann über Sex reden, wenn Sex ein liebevolles Thema ist, was uns mit einem Lächeln zugewandt umarmt. Dann werden wir über Sex reden, weil wir uns dann wohl mit dem Thema Sex fühlen. Und dafür brauchen wir das dass wir über Sex reden können in einer Weise, dass das jeweilige Ich darin vorkommt, die Individualität.
Ich habe noch ein, zwei letzte Fragen auch nochmal zu deinem Buch. Würdest du sagen, haben wir alle Elemente in uns? Ist eins, ja. Also wie beim Ayurveda, haben wir ein Dosha vielleicht mehr als die anderen? Oder haben wir doch irgendwie alle Anteile in uns? Weil man könnte ja auch denken, oh Gott, ja, wenn ich jetzt Wassermensch bin, kann ich dann überhaupt mit anderen Elementen oder könnte ich nur mit einem anderen Wassermenschen, weil wir irgendwie wissen, das ist Wassersex.
Nein, also tatsächlich die Kombination von Elementen sind sehr zu empfehlen. Das hatten wir ja am Anfang bei Luft und Feuer, also auf jeden Fall. Wir haben all diese Elemente in uns. Also wir sind immer der ganze Kosmos, wir sind immer der ganze Ozean. Aber wir haben natürlich unsere speziellen Talente oder unsere speziellen Räume, in denen wir uns sehr einfach zurechtfinden. Insofern fängt die Reise dort erst an, wo ich herausfinde, was ist mein tiefstes Ekstase-Element. Und von dort aus aber alleine, wenn ich dadurch in die Ekstase finde, von dort aus passiert so viel mehr, dass es sich automatisch ausbreitet. Mhm. Also letzten Endes bekomme ich alle Elemente zurück und nicht nur meines in Anführungsstrichen.
Ja. Ich glaube, im Buch hast du auch geschrieben, das Element, mit welchem man am ehesten Zugang wieder zu der Sexualität.
Was ist die Startrampe für sexuelle Ekstase? Und von dort aus geht es aber erst los. Ja.
Ja, voll schön, Ilan. Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was du unbedingt noch mit hier in den Podcast reinwerfen möchtest, was du mit auf den Weg geben möchtest?
Das ist jetzt nicht, wo du jetzt speziell irgendwie etwas nicht gefragt hättest, aber ich glaube, der Punkt, der mir am Herzen liegt, ist dieses, wir laufen halt, das hast du auch kurz erwähnt, so ein bisschen schnell in unserem Erwachsenenalter so fast zynisch rum. Mit diesem Frust, mit diesem, naja, muss ja, naja, aber dann ist ja wieder Wochenende und so weiter. Jetzt ist das Jahr schon wieder um. Und wenn wir das mit der Ekstase ernst nehmen, dann bröckelt diese Art der Lebenseinstellung. Und ich möchte Werbung dafür machen, dass die bröckelt. Ich möchte Werbung dafür machen, dass die bröckeln darf. Weil das, wir reden darüber immer ein bisschen, ja, die Konditionierung der Kultur, aber uns fällt nicht auf, wo sie ist, weil wir nie ohne sie sind. Wenn es uns beginnt aufzufallen, dann schlackern uns oft auch echt die Ohren, weil wir merken so, ey, alter Schwede, da ist ja richtig eine Verdrehung oder eine Entfremdung von mir selbst passiert, der ich nicht zugestimmt habe, die ich auch nicht bewusst mitgeschnitten habe und die trotzdem sehr, sehr tief sitzt. Das heißt, ich möchte Werbung dafür machen, wirklich das eigene Leben, und wenn es ein längerfristiges Projekt ist, wirklich zu befreien. Ich möchte Werbung dafür machen, weil ich weiß, dass es sich so sehr lohnt. Und aber gleichzeitig, wir müssen dafür raus aus diesem Leben mit den kleinen Zielen.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe jetzt noch zum Ende hin drei kleine Fragen, die ich jedem Gast in meinem Podcast stelle. Wo du einfach ein Wort, ein Satz, spontan, was dir in den Sinn kommt, reinwerfen darfst. Und zwar, wenn du nur eine einzige Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten. Welche eine Sache wäre das?
Ekstase.
Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
Ekstase.
Und eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
Mehr loslassen.
Ja, total schön. Sehr schön. Ilan, ich danke dir. Magst du uns vielleicht jetzt am Ende auch nochmal erzählen, wo wir dich finden? Gerne auch nochmal von deiner Arbeit erzählen. Du machst ja, also hast ja nicht nur das Buch geschrieben, sondern du machst ja tatsächlich auch Live-Kurse, Workshops. Erzähl gern mal.
Ja, ich bin sehr einfach im Internet zu finden. Tatsächlich kommen auf der Straße ständig Menschen auf mich zu und sagen, ich kenne dich aus dem Internet. So wildfremde Menschen, was ich immer ganz, ganz toll finde. Also ilanstefani.com erstmal ist meine Website. Aber man findet mich auch auf Facebook und YouTube und Telegram und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich liebe Online-Arbeit wirklich auch sehr, weil ich sehr, sehr liebe, das Internet zu nutzen wie so ein gemeinsames Nervensystem, in dem wir uns auch wirklich verbinden können, um voneinander zu lernen. Also da geht es mir jetzt gar nicht nur um irgendwie Business, sondern einfach diese Vernetzung ist aufregend für mich. Und also jetzt mal ganz einfach auf meiner Homepage gibt es das sehr, sehr live. leicht, dass man einfach sieht, ich habe eine Online-Community, wo Frauen auch unter sich sind, wo man irgendwie jeden Monat 4 Live-Calls hat und so weiter. Ich habe eine riesen Online-Bibliothek da für diese ganzen Ekstase-Schüttelreisen, für Thema Sex und Nicht-Sex und alles mögliche, Online-Kurse. Und ich habe auch, und das hatte ich auch kurz erzählt, diese, also jetzt wieder ab nächsten März, diese Live-Events, die... die wirklich sehr in diese Körperlichkeit oder in diese gemeinsame Ekstase hineingehen. Und das ist auch meine große Forschung letzten Endes, weil wir haben jetzt viel über meine Arbeit geredet in dem Sinne, so wie kann es mein Leben verbessern oder dein Leben verbessern? Und meine aktuelle Forschung ist, wie kann, wenn wir beide uns treffen und schütteln in die Ekstase hinein, Julia, können wir beide diese Zelle der Ekstase wie eine energetische Spende irgendwo anders hinschicken, sodass dort, wo zum Beispiel in einem Kriegsgebiet jemand sich gerade nicht schütteln kann, davon aber profitiert und weniger leidet. Das ist für mich gerade die Frage. Können wir als Menschen, als kleine ekstatische schüttelnde Menschengruppen, eine energetische Spende Richtung Traumaheilung in Krisengebiete, in Konfliktherde, in Kriegs- oder Traumaräume hineinschicken? Und das mache ich online und auch live, besonders live. Und da habe ich bisher den Eindruck, ey, cool, das funktioniert. Und das interessiert mich. Mich interessiert, dass wir im Westen mit unserer Selbstfindungsszene nicht so hier irgendwie rumhüpfen und unser Kindheitstrauma frisieren, sondern dass wir das nutzen, um wirklich global Impact, Global Change mit zu unterstützen.
Oh, voll schön, Ilan. Danke
dir. Ja, es ist ein bisschen wie, Ekstase ist nicht deine private Entscheidung oder dein privates Vergnügen. Ekstase ist hochpolitisch und hochaktuell und immens wichtig.
Ilan, ich danke dir für deine Zeit hier im Podcast, für dein Sein. Und einfach ein Herzensdanke für dich, dass du hier warst.
Vielen, vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Zuhörerinnen. Lasst uns gemeinsam in die Ekstase vibrieren. Woo!
Ich hoffe, du hast ja genauso dieses Gespräch genossen, wie ich es genossen habe, als ich es geführt habe mit der Ilan. Und es ist die Arbeit von Ilan, finde ich, so wertvoll, weil sie auch Themen anspricht, die mich gerade sehr beschäftigen. Und das hat gar nicht immer mal was mit Sexualität zu tun, wie wir auch in dem Podcast so ein bisschen herausgekitzelt haben, Ekstase, was ist das? Sondern es geht so ein bisschen mehr darum, um das Nervensystem, die Emotionen, diese Urwunden vielleicht auch, die wir alle irgendwo in uns tragen und die uns irgendwie klein halten und blockieren und wo wir einfach die ganze Zeit denken, ach, so wie ich bin, bin ich gar nicht richtig und bin ich einfach nur falsch und deswegen trauen wir uns nie wirklich irgendwas richtig zu. Und da finde ich den Ansatz wirklich so wunderschön. Und ich kann auch das Buch von Ilan einfach nur empfehlen, was ich dir auch nochmal in die Shownotes packe. Ist so heilsam zu lesen und kann ein erster Schritt sein. Und ja, alles auch zu Ilan findest du natürlich in den Shownotes. Und ja, ich freue mich einfach über dein Feedback zu der Folge. Lass mich das gerne wissen. Entweder schreib mir eine Mail oder komm mich auf Instagram besuchen. Dort findest du mich unter juliaschulz.coaching. Und schreib mir gerne, wie du diese Podcast-Folge fandest, was du mitnehmen konntest. Ich freue mich da auf jeden Fall, mehr in Verbindung mit dir zu gehen und da mehr von dir auch zu erfahren, was bewegt dich, was hat dich bewegt, als du diesen Podcast gehört hast. Und ja, freue mich einfach, wenn du mir da schreibst. Und yes, das war's heute auch schon. Ich hoffe, dass du weiterhin gut in dieses neue Jahr startest und vielleicht so ein bisschen mit mir mitmachst, in diesem Surrender zu gehen und nicht so hart zu dir zu sein. Weil ich glaube, ich habe es schon in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen gesagt, wir sind meistens im Januar New Year, New Me. Jetzt bin ich richtig hart und diszipliniert und ziehe alles durch. Und vielleicht ist es manchmal gar nicht das, was wir brauchen, weil es gar nicht so durchzuhalten ist. Weil wir immer in diesem innerlichen Kampf sind. Und vielleicht ist es tatsächlich mal Zeit des Surrenders, der Hingabe zu gucken, warum sind in mir eigentlich oder ist in mir dieser Kampf? Warum sind in mir Blockaden? Warum bin ich nicht immer gut zu mir? Warum habe ich vielleicht Verhaltensweisen in den letzten Jahren, die ich jetzt überbiegen und brechen, natürlich komplett anders machen möchte, mit richtig viel Härte und Disziplin, weil irgendwie muss ich das doch mal hinbekommen. Aber was ist da vielleicht ein Anteil in dir, das vielleicht bisher noch nicht so geklappt hat? Und man kann auf eine andere Art und Weise da tatsächlich hinschauen. Ja, Okay, aber ja, vielleicht regt dich das zum Denken an, da einfach mal reinzugehen. Bist du eher in Liebe mit dir oder bist du eher in Härte mit dir? Und ja, mit diesen Worten lasse ich dich in diese Woche, in diesen Tag, in diesen Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast, würde ich ganz lieb umarmt. Deine Julia. Bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, ja Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach. Und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist 4 Haupthormondysbalancen gibt. PCOS, hypothalamische Amenorrhö, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter diesen Zyklusproblemen, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet dich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in dein E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance, das Ergebnis bekommst, was auf dich wahrscheinlich eher zutrifft, um dich eben in diese richtige Richtung zu stupsen. Denn es ist so wichtig, dass wir wissen, was liegt denn eigentlich hinter meinen Zyklus-Disbalancen? Warum bleibt mir eine Periode aus? Die Ursachen können so unterschiedlich sein, aber je nachdem, was wirklich die Ursache ist, dürfen wir auch immer ein bisschen anders daran gehen. Ja, das heißt, wenn ich PCOS habe, dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenorrhö-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei PCOS immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht's ja eigentlich bei mir? Ja, worum geht's ja eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website juliaschulz.net/zyklus-test oder du gehst einfach auf die Startseite meiner Website, da einfach auf den Hormontest klicken und wie gesagt, der kostet dich wirklich 0 Euro. Du kriegst das Ergebnis ganz easy peasy in deinem Mailpostfach und das ist einfach ein gratis Angebot von mir für dich, damit du einfach ein bisschen besser in die richtige Richtung gelenkt werden kannst, weil ich weiß ganz persönlich, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, aber eben nicht die richtigen Dinge und man einfach nirgendwo ankommt und landet und der Zyklus einfach nicht besser wird, sondern irgendwie gefühlt immer nur schlimmer. Deswegen schau da rein, juliaschulz.net/zyklus-test und ich schreibe es dir auch nochmal in die Shownotes und ich freue mich, wenn du da einmal vorbeischaust und für dich diesen Test ja, einfach mal machst und für dich ein bisschen mehr in die richtige Richtung gestupst wirst.